Vom Durchschnitt zur Elite, wie dein Team so performen kann wie du. Das wollen wir uns hier in dieser Podcast-Folge anschauen.
Eines meiner Lieblingsthemen.
Fantastisch.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Und dazu haben wir ein paar Fragen gesammelt, die sich um so ganz typische Probleme drehen, wenn man delegieren möchte. Zum Beispiel, wie finde ich jemanden, der mich in der Akquise unterstützt? Wie finde ich jemanden, der mich im Marketing unterstützt? Und so weiter und so fort. Und die gehen wir heute hier mal gemeinsam durch. Und zwar Frage Nummer 1. Ich habe meinen Akquiseprozess auf LinkedIn mittlerweile gut optimiert und generiere über Direct Outreach konstant Gespräche mit potenziellen Kunden. Mein Problem ist nun, dass ich die Lead-Generierung an einen Mitarbeiter delegieren wollte, dieser aber nicht ansatzweise meine Erfolgsquote erreicht. Ich habe ihm meine Skripte gegeben, Prozesse dokumentiert und ein CRM eingerichtet, aber trotzdem sind die gebuchten Termine um 70% gesunken. Gibt es einen Ansatz, mit dem ich sicherstellen kann, dass ein Mitarbeiter in so einem sensiblen Bereich wie der Kaltakquise ähnlich performt wie ich? Super spannendes Thema eigentlich, weil, also gerade wenn man jetzt noch seine Kunden über Direktakquise gewinnt, da ist man ja häufig in der Größenordnung um die 10.000 schwankend. Und wenn man dann mal wachsen will, klar, erst einen Mitarbeiter einstellen, der einem das abnimmt, ist ein wichtiges Thema. Und dann stellt man direkt fest, so Mist, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das will.
Ja, typisches Kaltakquise-Thema, würde ich sagen. Wenn man die erstmal auslagert, also erstmal die Erwartung zu haben, dass dieselben Ergebnisse erreicht werden, ist eigentlich schon falsch, weil man selbst kennt sich mit dem Thema am besten aus, kann viel, viel besser interagieren, kann besser antworten. Das steht schon mal ganz außer Frage. Die Person kennt das Offer in der Regel noch nicht so gut wie du als Geschäftsführer. Also das ist schon mal der erste Punkt, der...
Das ist so ein guter Punkt, weil, also wenn man das selber jetzt einfach seit Monaten oder seit Jahren macht und sich dann eine Expertise beigebracht hat über diesen Zeitraum und dann gibt man das an eine Person und sagt ja einmal, mach das jetzt einfach so perfekt wie ich.
Ja.
Und dann erwartet, dass es direkt, nachdem man es einmal nur sagt, dass es dann direkt läuft, obwohl man selber ja Monate und Jahre Zeit hatte, sich das beizubringen. Es ist ein sehr guter Punkt. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen falsch gesetzt. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen Nachschulung und Einarbeitungszeit.
Ja, genau. Das ist ein Punkt und der mit allerwichtigste Punkt, und ich glaube, der bezieht sich jetzt nicht nur auf die Frage, sondern auf alle Fragen, die jetzt noch kommen. Trotzdem wichtig, direkt zu nennen am Anfang ist, man sollte nicht den Fehler bei dem Mitarbeiter suchen, sondern erstmal bei sich. Die Person hat jetzt erzählt, es gibt Prozesse, es gibt Skripte und es gibt auch ein CRM. Aber all diese Dinge sind erklärungsbedürftig. Also wenn ich jetzt nur ein Skript hinknalle und sage, hier ist das CRM, guck dir das an und das gar nicht erkläre oder mir nicht die Zeit nehme, der Person das ausführlich zu erklären, dann wird das nicht laufen. Und dann liegt es nicht an dem Mitarbeiter, sondern an den ja mehr oder weniger Onboarding-Prozess des Mitarbeiters. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, immer erstmal nach sich gucken.
Extrem wichtiges Mindset. Also dem man die Schuld gibt, gibt man ja auch die Macht. Ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber wenn ich halt immer sage, die Person ist blöd, warum versteht die das denn nicht? Dann habe ich ja die Kontrolle abgegeben. Weil dann sage ich ja, es liegt nicht in meiner Hand. So, es liegt in der Hand dieser Person und die Person halte ich für blöd und darum kann es nicht funktionieren. Wenn man jetzt aber sagen würde, ah, okay, ich habe das falsch delegiert oder im Worst Case, ich habe die falsche Person ausgesucht, kann ja auch passieren, aber ich habe das einfach falsch erklärt, dann auf einmal hat man ja wieder Handlungsoptionen. Also das heißt, immer den Schuldfinger sozusagen auf sich zeigen, bringt einen deutlich weiter. Ist vielleicht auch ein wichtiges Mindset.
Definitiv. Eigentlich das Wichtigste, was man haben kann, weil dann kann man wachsen. Wenn man das nicht hat und immer die Schuld irgendwo anders hinschiebt, dann wird man persönlich nicht wachsen und das Unternehmen schon mal gar nicht. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Erstmal nach sich selbst schauen und da wird man wahrscheinlich schon die ersten Fehler entdecken, weil ein Skript, gut, das gibt irgendwie auch Handlungsweisen irgendwo voraus und wenn dann irgendwie mal ein Interessent anders reagiert, was soll denn der Mitarbeiter machen? Er hat ja jetzt das Skript, er hat keine Ausweichmöglichkeiten und dann schickt er wahrscheinlich die Antwort raus, die am ehesten zur Situation passt und die ist dann aber vollkommen unpassend und dann sorgt es eben dafür, dass die Person sich kein Erstgespräch bucht. Also da ist schon mal so der erste Fehler.
Auch ein interessanter Punkt, gerade wenn man jetzt mit Skripten arbeitet, also der Vorteil von einem Skript ist, also grundsätzlich ist es so, jedes Gespräch läuft ja immer ein bisschen anders ab. Aber viele Gespräche laufen ähnlich ab. Und das, was ähnlich abläuft, das kann man in ein Skript reinpacken. Und das ist vielleicht gut in 80% der Fälle. Aber dann gibt es halt eben noch diese 20%, die halt irgendwie anders ablaufen und wo halt dann dieser Standardansatz einfach gar nicht funktionieren kann. also das ist ein ganz klarer Fall, das läuft ja nicht alles immer exakt identisch ab und man kann immer dieselben Sachen sagen. Und genau, man selber merkt wahrscheinlich gar nicht, dass man das dann einfach anpasst und sagt, oh, das ist eine andere Situation, da reagiere ich jetzt so und so, weil man sich ja die Intuition aufgebaut hat über Monate und Jahre.
Genau, und dann bringt man Kundenbeispiele, die zum Beispiel zu der Person passen, die der Mitarbeiter nicht kennen kann. Deswegen ist eigentlich der wichtigste Punkt, den Mitarbeiter ordentlich onzuboarden und auszubilden, um diese Aufgabe zu übernehmen und nicht nur, weil die mal Vertrieb gemacht hat, Kaltakquise gemacht hat, zu erwarten, dass erstens die Ergebnisse 1:1 stimmen. 70% ist schon heftig.
70% Einbruch, ja, relativ zur eigenen Quote.
Genau.
Ja.
Aber das deutet dann eher darauf hin, die Person wurde nicht richtig geonboardet, die wurde nicht richtig geschult, die wurde wahrscheinlich eingestellt, um das zu machen und hat dann nach 2 Wochen begonnen. Da kann es nicht funktionieren. Also da muss man wirklich schulen, wie man das gerne hätte und nicht nur einfach sagen, hier hast du dein Zeug, mach mal.
Also Mitarbeiter schulen ist wichtig. Ich kann nicht erwarten, dass es jemand direkt so kann wie ich. Stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie schule ich denn eigentlich?
Genau, also es gibt natürlich das Beste, was man jemandem bieten kann und ein bisschen weniger. Also wir schulen unsere Mitarbeiter tatsächlich sehr lange im Vertrieb. Sehr lange in dem Sinne, dass sie ongoing betreut werden. Das heißt, sie kriegen Videokurse zur Verfügung gestellt, wo Taktiken erklärt sind. Sie kriegen von uns natürlich CRMs, Listen zur Verfügung gestellt, worüber sie telefonieren müssen. Sie wissen genau, was sie tun müssen, haben auch Skripte, haben auch aber auch Ausweichpositionen. Das heißt, wenn es Kunden gibt mit derselben Situation, dann wissen sie, wo sie nachschauen können. Und das, weil sie halt ongoing geschult werden und wir das ongoing ausbauen. Das ist natürlich sehr, sehr viel, wenn man es intern machen möchte, gerade als Solo-Selbstständiger. Aber da kann man sich natürlich auch externe Hilfe holen. Genau dafür sind eben so Vertriebstrainer oder Ähnliches da. Am besten, wenn man nicht viel Geld ausgeben kann und möchte, muss man eben seine eigenen Handlungsweisen immer mal wieder hinterfragen und vor allen Dingen notieren, was mache ich da eigentlich gerade.
Ja, im Prinzip sind da ja auch 2 unterschiedliche Mitarbeiterbilder dahinter, oder? Das eine ist, dass ich einfach einen Mitarbeiter betrachte wie so eine Fließbandtätigkeit und einfach sage, du machst immer denselben Hammerschlag und zwar genau so. Und das andere, also was ja nicht unser Ansatz ist, das andere ist, man holt sich Mitarbeiter, in denen man also Potenzial sieht, die sich da auch selber reindenken können und sagt nicht nur, mach diese Sache immer exakt so, sondern hier ist das Verständnis für den ganzen Prozess, wie man es selber als Unternehmer ja auch hat. Und hier sind Möglichkeiten, wie du das anpassen kannst. Ich traue dir das zu.
Genau. Und trotzdem habe ich nicht die Erwartungshaltung, dass sie das genauso machen wie du oder ich. Also genau dieselben Zahlen erreichen. Weil die ist einfach runtergeschraubt, weil es kann nicht funktionieren. Wir arbeiten schon etwas, also du sowieso, lange in dem Bereich. Und ich erkenne das auch bei mir. Selbst ich kann nicht jede Frage zu YouTube beantworten. So, dann greife ich auch auf dich zurück. Und dann kann ich es erst recht nicht von dem Mitarbeiter erwarten, der auf die Arbeit kommt, um seinen Job zu erfüllen und überhaupt nicht den Gesamtblick übers Unternehmen, das Fulfillment oder Ähnliches hat. Genau.
Ja. Okay, gut. Also jetzt haben wir natürlich viel gesagt, aber was sind jetzt die konkreten Sachen, die diese Person machen könnte? Also das eine liegt ja vielleicht darin, welche Mitarbeiter man sich überhaupt aussucht.
Genau.
Also sucht man sich jemand aus, bei dem man das Potenzial sieht, der da vielleicht auch Interesse hat, der sich damit reindenken möchte, den man dann umfassend schult. Also das ist ja unser Ansatz.
Genau.
Hat die besten Zahlen, die wir bisher hatten, so in der Unternehmensgeschichte. Also ich würde sagen, der Erfolg spricht für sich, ist aber natürlich ein bisschen schwerer dann, die richtigen Leute zu finden. Also das wäre ein Tipp, wenn man so will, wirklich gute Mitarbeiter suchen. Wie das geht, das heben wir uns mal für eine andere Folge auf.
Ja.
Dann hatten wir gesagt, also die Schuld immer bei sich suchen. Nicht sagen, mein Gott, wie kann der Depp nur? Warum ist der so blöd? Sondern einfach sagen, hey, warum bin ich so blöd? Warum habe ich das denn? Was habe ich denn hier falsch gemacht? Was habe ich denn hier falsch kommuniziert? Und dann eben drittens wirklich eine umfassende Schulung machen, weil man gar nicht erwarten kann, dass jemand, wenn man ihm einmal eine Sache erklärt, dass er das dann direkt auf dem Niveau macht, wie man es selber macht. Langfristig ist das natürlich was anderes.
Ja.
Also da kann jemand dann auch auf dem Niveau performen, wo man selbst performt, vielleicht sogar besser, weil er ja dann mehr Erfahrung hat. Aber man darf halt nicht vergessen, diese Erfahrung, die kommt ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern die muss man sich ja erarbeiten.
Definitiv. Ja, und geduldig sein, Gespräche suchen sind auch noch zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die man sich aber generell in der Mitarbeiterführung anschauen sollte. Also es funktioniert fast nie nach dem ersten Mal. Ich kenne wenige Fälle.
Ich kenne einen. Das wärst dann du.
Ja, es gibt wenige Fälle. Es gibt auch viele Mitarbeiter, die das super hinkriegen nach dem ersten Mal, weil die Kommunikation direkt gestimmt hat. Also sie haben direkt verstanden, was sie machen müssen und dass sie kommunizieren müssen, wenn sie es nicht verstehen. Geduld in der Umsetzung und Erwartungshaltung etwas runterschrauben. Die Person wird nicht direkt performen wie du.
Ja. Vielleicht können wir hier noch einen ganz kleinen Einschub machen, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Wie spricht man eigentlich an, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat? Weil man könnte ja jetzt dann einfach sauer sein und sich denken, ich habe ihm das doch gesagt. Und dann transportiert man das auch genauso und sagt so, sag mal, warum kriegst du das nicht hin? Ich habe es dir doch gezeigt. Sollte man das so machen oder sollte man anders vorgehen?
Ja, unbedingt. Nein, auf gar keinen Fall. Also musste ich auch lernen, weil auch mein Geduldsfaden gerade zu Beginn relativ kurz war, dass ich nicht direkt konfrontativ wirke, sondern wirklich erstmal versuche herauszufinden, woran es liegt. Und wie gesagt, die erste Frage geht immer an mich selbst, ob der Fehler bei mir lag. Und dann gibt es das Gespräch mit dem Mitarbeiter. Aber auch da wird kein Vorwurf gemacht, sondern es wird erfragt, woran es eigentlich lag, dass dieser Fehler passiert ist. Und meistens kommt dann raus, dass es nicht daran lag, dass die Person das nicht machen wollte, sondern dass beispielsweise der Prozess nicht ausführlich erklärt wurde oder sie nicht wusste, wo kann ich gucken. Und wenn man da nicht direkt konfrontativ dran geht, sondern wirklich in dieser lösungsorientierten Art und Weise, dass man das Problem sich erklären lässt und dann direkt eine Lösung bieten kann, dann funktioniert es auch.
Ja. Ja, genau. Also wenn man da mal so von First Principles aus darüber nachdenkt, warum macht denn ein Mitarbeiter eigentlich diese Sache nicht, dann gibt es ja nur ganz wenige Fälle. Er wusste nicht, dass er es machen soll. Passiert öfter, als man meinen sollte.
Ja.
Weil man einfach selber nicht klar genug kommuniziert hat. Er wusste nicht, wie er es machen sollte. Die Anleitung hat gefehlt. Er wusste nicht, bis wann er es machen soll. Keine klare Deadline vorgegeben. Er war aus irgendeinem, also selbst wenn alle diese drei Fälle gegeben waren, er war aus irgendeinem Grund nicht motiviert, es zu machen. Beziehungsweise sagen wir vielleicht als erstes, es gab ein externes Hindernis, das er einfach gar nicht beeinflussen konnte. So die Internetverbindung war auf einmal weg und zum Beispiel, kann ja passieren.
Ja, und das CRM hat nicht funktioniert. Also gibt es ja viele externe Einflüsse, die eintreten können.
Genau. Also es gab irgendein objektives Hindernis, was ihn daran gehindert hat. Und wenn es das nicht ist, dann ist es nur noch die Motivation, die als fünftes übrig bleibt. Er wollte es aus irgendeinem Grund nicht machen. Und das kann man ja einfach erfragen. So, woran liegt das denn eigentlich? Und das ist ja der erste Schritt in der Problemdiagnose, dass man überhaupt mal versteht, warum ist das eigentlich nicht passiert? Aber halt eben nicht vorwurfsvoll, sondern freundschaftlich.
Ja, nicht mal freundschaftlich, einfach lösungsorientiert, würde ich sagen.
Wunderbar, lösungsorientiert.
Ja.
Okay, prima. Das ist ein ganz wichtiger Framework. Kann man sich eigentlich einmal runterschreiben?
Ja, definitiv würde ich auf jeden Fall machen. Danach wird mittlerweile jedes Gespräch aufgebaut. Und Spoiler, es liegt meistens nicht an fünf, sondern an allem davor. Also es liegt fast nie an der Motivation, sondern immer, dass irgendetwas fehlt. Und da kann man wirklich leicht nachliefern. Eine Motivation wiederherzustellen ist möglich, aber mit wesentlich mehr Kraft verbunden. Deswegen, bevor man einen Vorwurf macht, nimm diesen Frame und es wird fast nie fünf sein. Also nie die Motivation.
Genau. Der Frame ist sehr wichtig, darum wiederholen wir nochmal kurz. Also ein Mitarbeiter wusste nicht, dass er es machen sollte. Er wusste nicht, wie er es machen sollte. Er wusste nicht, bis wann er es machen sollte. Es gab irgendein externes Hindernis, warum er es nicht machen konnte. Oder fünftens, er wollte es nicht aus irgendeinem Grund.
Genau.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage, oder?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon viele Grundprinzipien für die Folgefragen gelegt.
Ich denke auch. Sehr nützlich. Mein Gott, wenn ich das mal früher gewusst hätte, diese ganzen Sachen.
Ja, ich auch.
Ja, manche Sachen lernt man nur durchs Tun. Also bei uns in der Firma haben wir, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute hier gearbeitet haben, aber vielleicht Richtung, also über 20, 30 meine ich.
Oh ja, das ist ein langes Mitarbeiterarchiv. Ich glaube, zwei volle Ordner voll. Und es gibt einen aktiven Ordner. Also es sind schon viele gekommen und gegangen.
Viele Fehler wurden gemacht. Von mir.
Naja.
Und anderen.
Das aber Gesamtsystem, auch. Sagen wir es einfach so.
So kann man das sagen. Okay, machen wir weiter mit. Mein YouTube-Kanal läuft okay, aber ich bin irgendwie unzufrieden. Ich habe eine Assistentin, die die ganzen Themen recherchiert und mir Vorschläge macht. Aber ich merke, dass das nicht die Art von Themen sind, die wirklich mein Publikum abholen. Ich weiß nicht genau, wie ich ihr klarer machen kann, welche Videos ich wirklich machen will. Ich kann ja nicht jede Woche alles selber brainstormen. Hast du eine Strategie, wie ich meine Assistentin besser darauf ausrichten kann, damit sie die richtigen Themen findet?
Die Frage haben wir im Vorfeld des Podcasts kurz besprochen, weil Jonathan mir dieses Format vorstellen wollte und ich habe, glaube ich, geantwortet, mach's nicht.
Definitiv. Themenwahl kann man nicht abgeben.
Nee, auch wir haben das versucht.
Ja.
Und dementsprechend hat sich der Kanal entwickelt und jetzt überlegst du dir nicht nur für den Podcast hier die Themen, sondern eben auch für alle YouTube-Videos und die bringen uns halt einfach das tatsächlich den Umsatz. Also es macht im Vertrieb alles einfacher und dementsprechend mach's einfach nicht. Nimm sie zur Unterstützung, was die Vorbereitung des konkreten Skriptes meinetwegen betrifft oder die Vorbereitung des Raums oder nochmal irgendwelche Recherchearbeiten zu einem Diagramm, was du erstellen möchtest, mit deinen Anweisungen. Aber lass sie das nicht komplett alleine machen.
Ja, genau. Also im Wesentlichen, die kurze Antwort ist, ja doch, mach deine Themen selber. Und wenn wir dazu noch ein bisschen mehr Background geben, warum das eigentlich so wichtig ist. Also es ist so, wenn man selber als Selbstständiger, als Unternehmer mit Dutzenden, mit Hunderten Leuten aus seiner Zielgruppe gesprochen hat, irgendwann mit Tausenden Leuten, wenn man selber diese ganzen Beratungsgespräche geführt hat, mit Interessenten auf Messen im echten Leben gesprochen hat, dann hat man einfach so eine Tiefe an Verständnis für diese Zielgruppe, was die Menschen wirklich bewegt, die man nicht einfach abgeben kann. Wie soll das denn die Mitarbeiterin können, wenn man jemanden anstellt und sagt so, jo, das ist jetzt meine Zielgruppe, mach mal. Das kann nicht funktionieren. Jetzt stand ich hier in der Frage drin, ich kann ja nicht jede Woche alles selbst brainstormen. Also ja, das ist richtig. Man sollte jetzt auch nicht jede Woche neu brainstormen, um dann vielleicht ein Video zu drehen. Das ist nicht zeiteffizient, sondern man sollte sich halt einfach einmal hinsetzen und dann sich einfach einen ganzen Themenkatalog überlegen, den man angehen will. Und der wird halt dann sukzessive produziert. Also gerade bei der Themenwahl ist es ja sehr, sehr einfach. Da muss man ja erstmal gar nichts produzieren, sondern man muss einfach nur kurz ins Reindenken kommen. Also ich hole einmal kurz aus. Wenn wir YouTube-Kanäle bauen, wir bauen ja eigentlich gar keine Kanäle, sondern wir bauen YouTube-Funnel. Und so ein Funnel besteht immer aus unterschiedlichen Themen. Das heißt, wir haben einerseits Themen, die sind gut für Reichweite. Wir haben andererseits Themen, die sind gut für wiederkehrende Zuschauer, für eine Community, die sich aufbaut. Und dann haben wir zu guter Letzt Themen, die sind gut für Conversion. Und welche Themen man da angeht, das sind immer dieselben. Machen wir ein ganz kurzes Beispiel zu den Conversion-Videos, dass man weiß, in welche Richtung man denken soll. Bei den Conversion-Videos geht es einfach darum, dass ich einfach mein Angebot mal erkläre, dass ich sage, für wen ist das jetzt eigentlich geeignet, dass ich typische Fehler adressiere, die Leute machen rund um mein Angebot, dass ich irgendwelche Einwände löse, die da regelmäßig kommen, dass ich einfach mal mit Kunden spreche, also dass Kunden für die Ergebnisse sprechen, die sie mit mir erreicht haben. Und das sind ja immer wieder dieselben Themen. Also und wenn man da einmal nur kurz nachdenkt, was sind die Einwände, die ich ständig höre, dann fallen einem ja mal mindestens 5 ein, würde ich vermuten, wenn man jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt ist. Und dann hat man einfach so eine Themenliste und weiß einfach genau, was man produzieren soll. Also insofern, Themenwahl bitte nicht abgeben.
Genau. Was nicht heißt, dass man sich nicht irgendwie Inspiration zum Beispiel aus dem Vertrieb holen kann, weil auch ein Markt entwickelt sich und wenn man lange aus dem Vertrieb raus ist, kriegt man vielleicht den einen oder anderen Einwand nicht mehr mit. Da ist ein Austausch wichtig. Aber die konkrete Themenwahl sollte dann natürlich durch einen selbst erfolgen.
Ja. Okay, also simple Frage. Gut. Aber muss man halt auch mal gehört haben. Also ich habe auch gedacht, ich kann das abgeben. Aber es hat ja nicht funktioniert.
Ja, definitiv. Und man lässt halt Potenzial liegen.
Absolut, so ist es. Also gerade diese Tätigkeit, dass man sich einmal seine Marketingthemen überlegt, hat so einen großen Hebel, weil es braucht echt nicht viel Zeit. Aber der Output bringt einfach so viel mehr Anfragen. Also es ist eine der Tätigkeiten, die am meisten Gewinn bringt.
Ja.
Also am meisten, weil also das Thema ist ja der Hebel. wenn ich jetzt irgendein Thema angehe, das halt kaum jemand interessiert oder an der Zielgruppe vorbei produziert ist, dann kommt halt nichts raus, obwohl ich Zeit investiert habe. Wenn ich das richtige Thema wähle, was wirklich halt jetzt am Puls des Marktes ist, ja, dann kriege ich da vielleicht eine Handvoll Anfragen raus und da hängen ja dann auch 1.000 oder 10.000 Euro dran. Also.
Ja, also übergeordnet kann man, glaube ich, auch noch sagen, such dir lieber Assistentinnen, Assistenten in den Bereichen, wo du Prozesse hast, wo du wirklich Sachen abgeben kannst, wie im Backoffice, wie im Vertrieb und so weiter. Und schaff dir Zeit, um diese Aufgabe selbst zu machen.
Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Sehr gut. Oder das ist vielleicht auch so allgemein so ein unternehmerisches Learning, dass man, was man ja als Unternehmer macht, wenn man sukzessive ein Team aufbaut, ist ja, man kauft sich Zeit zurück. Also wirklich, also literally. Also man gibt jemandem Geld, dass der einem die Aufgaben abnimmt, die einen Zeit kosten. So, und dann hat man ja auf einmal mehr Zeit und jetzt könnte man sich natürlich in der Hängematte liegen und dann würde das Business stagnieren. Man könnte aber auch diese Zeit einfach in Tätigkeiten reinstecken, die einen höheren Hebel haben. Also Hebel ist ja im Prinzip der Quotient aus, oh Gott, aus Input und Output. Es wird ein bisschen zu technisch, aber also wenn ich halt wenig reinstecke und viel rausbekomme, dann hat das einen großen Hebel. Und ein großer Hebel ist, Themenwahl braucht wenig Zeit, aber hat einen riesigen Output, das ist ein großer Hebel. Und also da geht ja dann die unternehmerische Reise hin, dass man zunehmend Sachen macht, die einen immer größeren Hebel haben. Und irgendwann, wenn man sich das Unternehmen ganz groß vorstellt, macht man ja gar nichts mehr operativ, sondern man trifft halt nur noch Entscheidungen. Und Entscheidungen haben natürlich einen riesigen Hebel. Also in welche Richtung soll sich jetzt das Produkt entwickeln oder die Ausrichtung, das Branding, sowas in der Richtung, also hat einen riesigen Effekt hinten raus. Aber die Entscheidung ist ja relativ schnell gefällt.
Ja, und also wenn man sich jetzt große Unternehmen anschaut und in deren Marketing und dann sich mal eine Pressekonferenz beispielsweise anschaut, da sitzt trotzdem immer noch der, der das alles erschaffen hat und nicht Mitarbeiter, an denen es delegiert wurde. Das heißt, das Thema Marketing komplett abzugeben ist, wenn es jetzt nicht wie eine industrielle Marke ist, die wirklich auf der Marke basiert, ist generell schwierig. Und es macht auch kein großer Unternehmer. Also der wird immer das Gesicht der Marke sein und sich vielleicht irgendwann wirklich noch um Entscheidungen, aber immer auch noch das Marketing und die Repräsentation der Marke kümmern.
Ja, je nachdem, wie groß man es natürlich denkt. Also, aber für eine sehr, sehr lange Zeit ist das exakt so. Ja, absolut. Also für das, was die meisten von uns jemals aufbauen werden kann.
Ganz genau.
Definitiv ist das so. Was mich interessieren würde, so als Zuschauerfeedback, so ein offeneres Format mit mehreren Fragen, ist das interessant? Könnt ihr uns gerne einfach mal mitteilen, in die Kommentare schreiben oder schnell auf Social Media einen Kommentar, ob euch das gefällt, weil dann können wir mehr in der Richtung produzieren. Also mir macht Spaß.
Mir auch und mich würden natürlich auch die Fragen interessieren, die dann vielleicht beim Zuhören aufkommen.
Unbedingt, ja. Wir haben hier noch ein paar mehr Fragen, da können wir jetzt dann direkt, ja.
Ja, machen wir noch. Machen wir noch ein oder zwei.
Sehr gut. Ich mache meinen ganzen Content selbst. Instagram, Newsletter, bisschen YouTube. Und ich weiß, dass ich langsam wen brauche, der mir das abnimmt. Aber mein Problem ist, mein Business lebt total davon, dass es sich echt anfühlt, persönlich. So als ob ich direkt mit meinen Leuten rede. Ich habe richtig Angst, dass wenn ich eine Content-Managerin reinhole, meine Marke auf einmal so generisch rüberkommt. Wie kann ich das abgeben, ohne dass mein Content an Persönlichkeit verliert? Moment, also was ist hier das Kernproblem? Also diese authentische Kommunikation?
Das Mindset dieser Person. Das ist das Kernproblem. Ja, also. Nein, aber ja, also was ich da raushöre, ist ein etwas größeres Mindset-Problem, weil man denkt, abgeben funktioniert nicht, ohne dass ich Einbußen mache. Und da liegt die Person auch ganz richtig. Es gibt immer die ein oder andere Einbuße, die man beim Abgeben macht. Das kann man einem nicht nehmen. Man kann das aber gut abgeben. Wir haben dazu eine Folge hier schon mal aufgenommen zum Thema Social Media Omnipräsenz und wie man da mit welchen Tools wirklich gut Sachen kreieren kann. Aber um mal auf den Anfang dieser Folge zu gucken, wir haben gesagt, und das knüpft auch an die Frage eben an, Videothemen und Videos machst du selbst. YouTube bleibt bei dir. Du kannst dich unterstützen lassen in diversen Bereichen, aber das Video letzten Endes bist du und das präsentierst du und das ist dein Gesicht. Und daraus kannst du dann deine Mitarbeiterin viel machen lassen. Also ab diesem Zeitpunkt, wo das Video gedreht ist, kannst du das easy delegieren mit eben Tools, Anwendungen und ich meine, wir könnten jetzt nochmal breit austreten, aber ja.
Ich, Ich glaube, das macht sogar in einem gewissen Rahmen Sinn, weil das ist in der Tat ein relativ großes Problem, was die Person hier beschreibt, beziehungsweise war es früher. Und zwar, wenn ich jetzt dann, also natürlich, wenn das Business wächst, kann man nicht mehr alles selber machen, das ist ganz klar. Ich hätte jetzt auch nicht Zeit, die ganze Zeit Newsletter zu schreiben oder Blogposts oder irgendwas in der Richtung. Das ist absolut richtig. Wenn man jetzt einfach einem Mitarbeiter sagt, schreib mal irgendwas, dann wird da garantiert irgendwas rauskommen, was nicht gut ist oder lange nicht so gut. Das ist absolut richtig, aber wenn man smart macht, dann muss man da selber keine Zeit reinstecken und es ist trotzdem perfekt die eigene Sprache. Und zwar ist das, was du schon skizziert hast, wenn man einfach als erstes ein YouTube-Video macht, in dem man einfach so ganz normal einspricht, wie, also mit seiner Zielgruppenkenntnis, einfach ein Video macht und dann dieses Video zweitverwertet. Also man kann aus diesem Video kurze Videos rausschneiden, dann hat man Shorts, TikToks und Reels. Man kann die Audiospur davon nehmen, dann hat man einen Podcast. Man kann die Audiospur transkribieren und dann zusammenfassen lassen. Das können mittlerweile KI-Tools. Dann hat man den Originalton von sich selbst, das eigene Wording. Aber man hat halt keinen Zeitaufwand damit. Man muss halt eigentlich nur im Prinzip einmal die KI-Tools anlernen. Das heißt, früher war das ein großes Problem, heute nicht mehr. Gerade wenn man, also die Person hat ja sogar YouTube, genau, macht YouTube. Das ist im Marketing integriert. Dann kann man den ganzen Content entsprechend rausziehen und dafür braucht es ungefähr einen Tag im Monat. Wie das geht, dazu gibt es einen fantastischen Workshop, den du gehalten hast. Wer da Interesse hat, den können wir einfach kostenlos rausgeben. Einfach mal Aileen oder mich anschreiben auf Social Media, dann können wir einen Link dazu teilen.
Ja, definitiv. Man lebt die goldenen Regeln für eigentlich wie bei jedem Prozess. Du gibst vor, was du von deinem Mitarbeiter erwartest und gibst ihm das, was er dafür braucht und er macht was Gutes draus.
Ja, ganz genau.
Genau.
Und dann, also das war hier eigentlich relativ schön geschrieben. So, mein Business lebt total davon, dass es sich echt anfühlt, persönlich, als ob ich direkt mit meinen Leuten rede.
Genau, es geht nicht verloren. Das ist das Mindset-Problem. Wenn du delegierst, geht nicht deine Persönlichkeit verloren, sondern du kannst sie sogar mehr ausleben, weil dir Stress genommen wird mit Aufgaben, die du nicht so gerne machst. Und du kannst dich voll ausleben in den Videos, deinen Kopf da reinbringen und dann werden die Videos halt verarbeitet. Aber es bist immer noch du.
Ganz genau. Wenn die Prozesse hinten raus stimmen und eben, dass man als allererstes das Video produziert und dann alles daraus zweitverwertet, dann funktioniert es. Wenn man es anders macht, funktioniert es nicht.
Genau.
Okay, cool. Also wie gesagt, Workshop einfach uns einmal anschreiben, dann kriegt ihr da die Aufzeichnung zum KI-Workshop, wie man das dann in der Praxis umsetzt, welche Tools man verwendet, welche Prompts man verwendet, dass das alles klappt. So, letzte Frage für heute. Ja, passt. Ich habe meine Sales-Prozesse extrem gut optimiert, mein Webinar konvertiert, meine YouTube-Videos bringen stabile Leads rein. Ich schätze mal, bringen stabile Leads rein, aber mein Sales-Team bringt stabile Leads rein.
Naja, stabile Leads sind auch gut.
Okay. Fokus. Ich lese nochmal kurz vor. Also, ich habe meine Sales-Prozesse extrem gut optimiert, mein Webinar konvertiert, meine YouTube-Videos bringen stabile Leads rein, aber mein Sales-Team zieht nicht so durch, wie ich es tue. Ich habe den Closing-Call geskriptet, wir haben Mock-Calls gemacht, alles. Trotzdem ist deren Abschlussquote 30% niedriger als meine. Ist das normal oder gibt es einen Trick, wie ich die auf mein Niveau bekomme?
Das ist normal und es gibt auch einen Trick, wie man sie eher an sein Niveau heranbekommt. Also, ich glaube, quasi, das ist fast 1:1 die Antwort wie bei der ersten Frage. Also, da haben wir ja über Onboarding-Prozesse, Schulungsprozesse und so weiter geredet. Also, man kriegt die Person nie 1:1, wie man selbst ist. Man hat schon Jahre Erfahrung gesammelt. Irgendwann werden sie sogar besser in dem, was sie machen. Aber ich glaube, es ist wirklich Frage 1. Selber Antwort.
Aber das ist spannend, was du gerade ansprichst. Irgendwann werden die Leute besser als man selber. Also bei uns war es ja so, also ich habe ja bei uns die Closing Calls gemacht und jetzt machst du sie ja schon seit langer Zeit auch mit und jetzt zunehmend mehr und jetzt wird es jetzt dann auch weiter delegiert an einen weiteren Vertriebsmitarbeiter. Und also wir beide verkaufen ja anders, weil wir halt auch anders ticken.
Ja.
Und also es gab zum Beispiel Interessenten, mit denen habe ich mich wahnsinnig schwer getan, weil ich halt dann doch eher so Zahlen, Daten, Fakten orientiert bin. Das ist, war aber nicht das, was die Interessenten wirklich gebraucht haben. Und du gibst ihnen vielmehr das, was sie brauchen, dass sie sich mehr verstanden fühlen. Und darum kannst du an Interessenten verkaufen, bei denen ich mir im Prinzip die Zähne ausbeiße. Das heißt, da hast du eine höhere Abschlussquote, weil wir halt anders sind. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die nützlich ist, wenn man es mal hört. Also man verkauft ja selber an einen bestimmten Schlag von Mensch gut, der einem sehr ähnlich ist. Und bei anderen wird es halt dann schwerer. Man kann sich das alles beibringen, aber es ist halt schwerer.
Definitiv. Das ist ein Punkt und ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja auch bei uns aufgefallen ist, ist, dass wenn man sehr tief in seinem Thema ist, so wie du, dass man dann in dem Verkaufsgespräch so viele Informationen und Tipps gibt, dass die Person sagt, ich bin gesättigt. Das kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht so viele YouTube-Tipps geben, weil ich bei uns im Filmen einiges mache, aber nicht das YouTube-Spezifische. Das heißt, ich kann die Strategie vorgeben, ich kann sagen, was die nächsten Schritte sind. Ich fange aber nicht an, irgendwelche Videos zu skripten, das machst du jetzt auch nicht. Es ist ein sehr extremes Beispiel und deswegen lasse ich viel offen. Ich erkläre nur, was wir tun, aber nicht, wie wir es konkret tun. Und bei dir ist es anders. Du bist einfach jemand, der will helfen und dann fängst du an, schon wirklich strategische Tipps zu geben, aber sehr intensive und die wollen erstmal umsetzen. So, das haben wir ja auch gemerkt. Manche brauchen das, um überzeugt zu werden, ganz klar. Andere eben sind damit überfordert. Das heißt, das ist eigentlich nochmal, das unterstreicht dein Argument nochmal. Wenn du als Experte drin bist, dann kann das auch manchmal sehr schaden, wenn du zu weit drin bist.
Ja, genau. Also im Verkauf ist es ja allgemein so, also man sollte nichts, also als, zumindest als Faustregel, man sollte nichts beibringen, sondern nur aufzeigen, wie sich das Leben dann anfühlen wird, wenn man das entsprechend richtig gut umsetzt. So einen groben Fahrplan skizzieren, was die einzelnen Schritte wären, aber nicht versuchen, etwas beizubringen. Das kommt dann erst dann in der Zusammenarbeit. Jetzt bin ich bei uns ja auch stark im Coaching involviert, weil, also da geht ja auch mein Herz auf. Ich mache das ja richtig gern. Und bei mir ist dann der Default, wenn mir jemand eine Frage stellt, dass ich halt dann sage, hey, das muss man so und so machen. Mache ich den ganzen Tag. Und also das ist natürlich ziemlich blöd, weil ich weiß ja eigentlich, wie ich verkaufen müsste, aber es fällt mir halt dann manchmal auch wirklich schwer in der Praxis, dass ich mich dann selber an meine Ratschläge erinnere und dann einfach nichts beibringe. Genau, also das passiert natürlich leicht, wenn man in der Regel als Experte die ganze Zeit seinen Kunden hilft,
ja.
Weil man dann komplett umschalten muss. Das ist definitiv richtig. Besonders schwer ist es, weil manche Interessenten auch wiederum genau das brauchen.
Genau.
Die müssen einfach genau sehen, was bekomme ich denn hier wirklich? Ich weiß doch schon so viel. Können die mir denn wirklich helfen? So, ja, easy. Pass mal auf. Hier sind 15 Sachen, die wir direkt optimieren können. Manche brauchen das, aber es sind die wenigsten.
Ja, definitiv. Also die besten Verkaufsgespräche führen wir meistens zu zweit vor Ort. Dementsprechend, wir decken da gerne beide Komponenten aus, aber wir können nicht beide Zeit investieren, in jeden Call zu zweit zu gehen. Und deswegen ist es, also bei vielen erkennt man ja auch schon, der wäre jetzt eher was für Jonathan, der wäre eher was für Aydin. Und wenn man das gut erkennen kann und da richtig, also ich könnte es jetzt runterreden, was bei uns gut funktioniert, und das den Vertrieblern mitgebe, dann wissen die, wem teile ich wen ein. Und das kann man natürlich auch als Tipp anwenden.
Ja.
Genau. Also eigentlich ein Konstrukt aus Antwort zu Frage 1, die wir heute bekommen haben und dem, was wir jetzt gesagt haben.
Ja, genau. Also die Frage war ja, ist das normal, dass die Abschlussquote ca. 30% niedriger ist als meine? Oder gibt es einen Trick, wie ich die auf mein Niveau bekomme? Also ja, es ist normal. Und ja, es gibt aber auch einen Trick ist das falsche Wort, das ist kein Trick, sondern es ist halt Arbeit.
So. Genau, ja, das ist einfach das, was passieren muss.
Ja, unterschätzt man häufig mal, also wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, aber also ja, man muss sich in der Tat da Mühe geben, man muss einen guten Schulungsprozess aufbauen. Es ist halt schwerer, als man denkt, aber man muss das halt auch nur einmal richtig machen.
Genau, einmalig und dann steht's. Einmal Weihnachten nicht feiern, wie wir, und dann passt es. Nee, aber klar. Alles ist irgendwie Zeitinvest, aber wenn man einmal die Zeit richtig investiert, dann hat es halt auch einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt, so wie YouTube-Videos.
So wie YouTube-Videos. Das ist ein wunderbares Schlusswort und damit belassen wir es.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.